Der Predigttext steht im Markus-Evangelium Kapitel 14 und wir bleiben dazu sitzen. Markus 14, die Verse 12 bis 26. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passah zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendete zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt. Und wo er hineingeht, der sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passah essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passah. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach den anderen: Doch nicht ich? Und der nächste: Doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen noch einmal beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort sagst, wie du zu uns kommen willst, Herr, wie wir dich besser verstehen können. Und wir danken dir, dass du, was damals du deinen Jüngern gegeben hast, auch für uns bestimmt hast, nämlich dein Abendmahl, dass das nicht nur ein Ritual ist, sondern dass du auch dadurch uns stärken willst. Und lass uns doch heute noch besser und tiefer verstehen, was du uns mit diesem Mahl sagen und schenken willst. Amen. Liebe Gemeinde, am Donnerstag haben wir hier mit unserem Gottesdienst Reformationstag gefeiert, den 31.10.1517, als eine Wegmarke auf diesem Siegeszug der Reformation, ja nicht nur durch Deutschland. Was mit einem Thesenschlag in Wittenberg begann, jenem kleinen Ort, wie Luther sagte, am Rande der Zivilisation, so hat er Wittenberg damals bezeichnet, das nahm dann rasendes Tempo auf. Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann schreibt: Von diesem traditionslosen Universitätsstädtchen, nämlich Wittenberg, ausgehend, wurde die Reformation binnen kürzester Zeit zu einem europäischen Ereignis. Auf diesem Weg einer explosionsartigen Ausbreitung erreichte sie natürlich auch Schottland. 3 Jahre vor dem Oktober 1517 wurde John Knox geboren und er sollte dann einer der entscheidenden Reformatoren Schottlands werden. Durch sein rastloses Reisen und Predigen kreuz und quer durch Schottland hat John Knox wesentlich dazu beigetragen, die Reformation in Schottland auszubreiten. Ein Höhepunkt dann 1560, als die schottische Kirche sich verpflichtete auf die Confessio Scoticana, die es Knox maßgeblich mitverfasst hatte, ein protestantisches, reformatorisches, evangelisches Bekenntnis. Aber natürlich blieben die Feinde der Reformation nicht stumm. Und ihre Stunde schlug wieder, als Maria Stuart, also die Bloody Mary, aus Frankreich nach Schottland zurückkam, um dort als Königin den römisch-katholischen Kirchen wieder als Staatsglauben einzuführen. Kaum war sie auf schottischem Boden angekommen, am 24. August 1561 ließ Bloody Mary im Schloss Holyrood in Edinburgh das Messopfer feiern. Also die katholische Form der Eucharistie. Und dazu konnte John Knox nicht schweigen. Bei der allerersten sich bietenden Gelegenheit, nämlich am nächsten Sonntag, das war der Sonntag nach dem ersten sogenannten Hochamt in Holyrood, tönte es wie ein Fanfarenton von Knox Kanzel. Und er sagte, furchtbarer ist eine römisch-katholische Messe, als wenn 10.000 bewaffnete Feinde im Königreich gelandet wären. Das schreckte natürlich auf. Und die Leute fragten, warum? Was soll daran so schlimm sein? Und dann war Knox ganzes Leben geprägt vom warnenden Zeugnis gegen die römische Messe. Er sagt einmal, ich will davon Rechenschaft geben, warum ich dauernd erkläre, dass die Messe ist und immer gewesen ist, Götzendienst und Greuel, der greulichste Götzendienst, der seit Anfang der Welt getrieben worden ist. Zitat Ende. Warum so dramatisch, fragen wir. Geht es hier nur um den Streit, um ein Ritual, das man auf die eine oder andere Weise auch feiern kann? Was treibt diesen Mann eigentlich? Was hängt an diesem Abendmahl? Was macht es so wichtig? Kommt es denn so genau darauf an, wie man es feiert? Und was bedeutet es für uns als Gemeinde? In unserer Predigtreihe sind wir heute genau an jener Stelle angekommen, Markus 14, wo der Herr Jesus das Mahl einsetzt. Wir hatten bereits bei den Bibeltagen über diesen Zusammenhang gesprochen. Dort hatten wir die Einsetzung des Abendmahls im Rahmen eines größeren Abschnitts behandelt, Matthäus 26. Und unsere Stelle heute, die wir eben auch vorgelesen gehört haben, ist jetzt der Paralleltext. Und diese beiden Texte ergänzen sich gegenseitig sehr gut, sodass wir eine sehr vollständige Information dann über das Abendmahl dadurch bekommen. Und wenn wir das verstehen wollen, müssen wir also jetzt in jener Stunde nachfragen. In jener Stunde, wo unser Herr es ursprünglich eingesetzt hat. Und das beschreibt Markus in seinem Evangelium ab Vers 12. Markus 14 ab Vers 12. Sie haben den Text ja vor sich. Unmittelbar davor, daran erinnern Sie sich vom letzten Sonntag, erfahren wir ja, wie Judas seinen Verrat vorbereitet. Als Judas endgültig sieht, wohin Jesu Weg sie alle bringen wird, dass das für ihn nicht bedeutet, eine große religiöse Karriere zu machen und an irgendwelchen sichtbaren Erfolgen teilzuhaben. Als er sieht, dass der Weg Jesu an das Kreuz führt, als ihm klar wird, dass er wahrscheinlich völlig andere Vorstellungen davon gehabt hat, obwohl Jesus seine Leute ja 3 Jahre lang auf einer 24-7-Stunden-Basis informiert, alle Fragen beantwortet, ihnen alles gründlich erläutert hat. Irgendwann kehrt Judas sich innerlich ab. Und dann geht er, wir hatten das gesehen, von sich aus zu den hohen Priestern. Die hatten ja diesen Steckbrief ausgeschrieben, wer Jesus finden würde, sollte ihn so schnell wie möglich melden. Und so verdient Judas sich ein schnelles Geld. Und dann beginnt der unmittelbar darauf folgende Vers, unser Text, mit einer Zeitangabe. Mit einer Zeitangabe unmittelbar vorher hatte Jesus mit Judas dieses Gespräch gehabt und dann heißt es, und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm. Das müssen Sie mal feststellen. Eine Zeitangabe am Anfang. Eine genaue Datierung im Rahmen dieser Passionswoche. Und das führt uns zum ersten Punkt, wenn wir heute das Abendmahl versuchen zu verstehen. Erstens, wenn Sie mitschreiben, das Timing des Abendmahls. Erstens, das Timing des Abendmahls. Der Text legt Wert auf ein genaues Timing. Im Rahmen der Passionswoche. Und ich gebe zu, es ist gar nicht so einfach, dieses Timing ganz exakt zu formulieren. Aber wir werden es versuchen. Es gibt eine große exegetische Diskussion darüber. Weitgehende Übereinstimmung herrscht bei Folgendem. Jesus und seine Jünger feiern das Passahmahl am Donnerstag dieser Woche. Also am grünen Donnerstag, wie wir sagen. Das offizielle Passahmahl in jenem Jahr fand aber am Freitag statt, nämlich am 14. Nisan. Und Sie wissen wahrscheinlich, der jüdische Tag beginnt immer abends. Das war der sogenannte erste Tag der ungesäuerten Brote. Und jetzt müssen wir eines ganz genau verstehen. Diese beiden Feste wurden zusammen gefeiert. Das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote. Und sie erinnerten beide an die Befreiung aus Ägypten, als Gott sein Volk herausholte aus der Gefangenschaft. Das Fest der ungesäuerten Brote wurde genauso gefeiert wie damals, 2. Mose 12, Vers 8. Sie mussten also Brot backen und essen ohne den Sauerteig. Das hatte eine wichtige Bedeutung. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Die Botschaft war Trennung von der heidnischen Welt, Trennung von Ägypten, eine heilsame Separierung der Wahrheit von der Lüge. Eine klare Kante, kein Sauerteig mehr, der alles durchsetzt. Gottes Volk vermischt sich nicht mit heidnischer Ideologie. Und diesem Fest der ungesäuerten Brote war vorgeschaltet das Passa. Diese beiden Feste wurden deshalb dann immer quasi als ein Fest gefeiert. Sie wissen, beim Passa wurde das Lamm geschlachtet. Zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Als Gott seinem Volk gesagt hat, ich werde in jener Nacht den Boten meines Gerichtes durch das Land gehen lassen. Und wenn ihr verschont bleiben wollt vor meinem Gericht, dann schlachtet dieses Lamm. Seid in euren Häusern und streicht an die Pforten, an die Pfosten eurer Häuser das Blut des Lammes. Dann wird Gottes Gericht an euch vorbeigehen. Und dieser Zusammenhang, ungesäuerte Brote, die man aß in dieser Nacht, bevor es rausging aus Ägypten, und der Schutz durch das Passalamm, dessen Blut an die Pfosten gestrichen wurde, daran erinnerte das Passafest Jahr für Jahr. Und jetzt natürlich die spannende Frage, das Timing des Abendmahls. Warum haben die Jünger und Jesus schon am Donnerstag Abend gefeiert und nicht Freitag? Möglicherweise war es eine inoffizielle Feier, die Jesus angesetzt hatte. Das ist theoretisch denkbar. Dann wäre kein Lamm dabei gewesen, weil die Lämmer ja offiziell im Tempel geschlachtet wurden. Und wenn das nur eine inoffizielle Feier gewesen wäre, hätten die bestimmt für Jesus keine Ausnahme gemacht und Lämmer geschlachtet. Einige Forscher haben aber eine ganz überraschende Erklärung gefunden. Es gab damals höchstwahrscheinlich in Israel zwei verschiedene Traditionen, was den Termin des Passamahles betraf. Und sie haben das aufgezeichnet auf ihrem Begleitzettel. Ich hoffe, dass der Ihnen allen vorliegt, sonst würde ich Sie bitten, sich nochmal zu melden. Dann würde man Ihnen einen solchen Zettel noch bringen. Okay. So. Und zwar gab es höchstwahrscheinlich ein frühes Passa und ein spätes Passa. Das eine wurde nach der nördlichen Tradition gefeiert. Jesus und seine Leute waren ja größtenteils im Norden gewesen, Galiläa. Und deren Kalender rechnete von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang. Also dieser angedeutete hellgraue Balken, das ist der Donnerstag. Und der dunkelgraue Balken steht hier für den Freitag. Das frühe Passa wurde demnach gefeiert von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen. Das können Sie auf dieser Skizze sehen. Das war das frühe Passa. Und dann das späte Passa. Gewissermaßen das Hauptpassa, das reguläre Passa nach der südlichen Tradition, wurde gefeiert von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Das heißt von Donnerstagabend bis Freitagabend. Das war dann das späte Passa. Nun ganz wichtig, in beiden Fällen fällt das Passa auf den 14. Nisan. Das war der erste Tag der ungesäuerten Brote dort. Und insofern ist die Aussage von Matthäus 26, 17 richtig, das Passa am Nisan, am ersten Tag der ungesäuerten Brote, das frühe Passa, wie Sie hier sehen, fand dann gewissermaßen statt bis zum Morgen des 14. Nisan, des Freitags. Und das späte Passa fand dann statt, ja, über den ganzen Nisan hinweg erstreckte es sich. Jetzt fragen Sie vielleicht, ja, warum ist denn dieses Timing so wichtig? Wenn Jesus und die Jünger am Donnerstag feiern. Es kann durchaus sein, dass man diese doppelte Möglichkeit dankbar in Anspruch nahm, weil ja damals Massen an dieser Passafeier teilnahmen. Viele gehen von 250.000 Pilgern aus, mindestens, die zu der Zeit in Jerusalem sich aufhielten. Und da war es natürlich praktisch, dass man diesen Ansturm gewissermaßen auf zwei Tage verteilen konnte. Jesus und seine Jünger gehörten eben zur frühen Gruppe. Aber dann, jetzt kommt es, als die Mehrheit der Juden am Freitag nach der südlichen Tradition feiert, da werden die Passalämmer geschlachtet, die wurden ja im Tempel Umfeld geschlachtet. Sie werden geschlachtet am Freitag, genau zu jener Zeit, als Jesus am Kreuz stirbt. Das ist das Timing des Abendmahls. Etwa zwischen 15 und 17 Uhr. Und Paulus nimmt das auf, wenn er in 1. Korinther 5, Vers 7 den Leuten schreibt, darum fegt den alten Sauerteig aus, ungesäuerten Brote, da ihr ja ein neuer Teig seid, ihr Christen. Ihr seid ja ungesäuert. Das heißt, ihr gehört ganz zu Jesus. Nun lasst doch alle faulen Kompromisse. Und dann die Begründung, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Unser Passahlamm ist geschlachtet worden. Unser Passahlamm stirbt zeitgleich mit den anderen Passahlämmern beim Hauptpassa am Freitag zwischen 15 und 17 Uhr. Das ist Gottes geniale Strategie, verstehen Sie? Er lässt seinen eigenen Sohn sterben zur Hauptzeit, als die Passahlämmer sterben müssen. Gestern fand ja dieser große Schöpfungskongress Kreatikon in Minden statt. Herzlichen Dank nochmal für alle Fürbitte. Wir sind sehr dankbar für den Verlauf. Und einer der Mitreferenten, Stuart Burgess, ein Professor für Bionik in Bristol, der sagte dann in einem unserer Gespräche, er griff ein Sprichwort auf und er bezog das auf die Komplexität, die man als Forscher in der Natur nachweisen kann. Und dann nahm er ein Sprichwort auf, das ja normalerweise so lautet, wie Sie das alle kennen, der Teufel steckt im Detail, the devil is in the detail. Und er drehte das einfach um und sagte, nein, Gott ist im Detail. God is in the detail. The Lord is in the detail. Und genau das sehen wir hier. Gott ist im Detail. Er fügt die Dinge. Er timet das Ganze mit seinem großen Plan und seiner großen Absicht. Und damit erweist er einmal mehr seine Souveränität und seine Macht auch in diesem Geschehen. Und darauf werden wir immer stoßen, wenn wir die Passionstexte jetzt weiter studieren in den nächsten Wochen. Es wird immer wieder deutlich, Gott handelt. Er lässt sich das Geschehen in keiner Zehntelsekunde aus den Händen reißen. Und schon in diesem Timing liegt eine machtvolle Predigt. Jesus erfüllt, was das Passa nur ankündigen konnte. Er ist das wahre Passalamm und wer sein Blut, das Blut Jesu auf die Pfosten seines Herzens schreibt, der wird gerettet vor der ewigen Verlorenheit und kommt auf ewig in den Himmel. Deswegen bedeutet Passa ja, wenn Sie das Wort übersetzen, vorübergehen, verschonen, so können Sie das übersetzen. Passa bedeutet vorübergehen übersetzt. Das heißt, Gottes richtender Bote geht an den blutbeschmierten Türen vorüber. Gottes Gericht geht an dem Menschen vorüber, der an die Türen seines Herzens das Blut von Jesus angestrichen hat. Das ist Gottes Timing und genau diese Botschaft predigt das Abendmahl. Gottes Gericht geht am Sünder vorüber, weil Jesus sein Blut als das Passahlamm geopfert hat. Und dieses Timing ist umso erstaunlicher und umso mehr ein Machterweis Gottes, als ja die Gegner Jesu alles versucht haben, was irgendwie denkbar war, um das Timing zu verschieben. Nicht, weil sie diese Passa-Analogie verhindern wollten, auf die Idee wären sie gar nicht gekommen, aber sie wollten einfach sicherstellen, dass es keinen Aufruhr beim Fest gibt. Und deswegen haben sie ja gesagt, das steht am Anfang von Markus 14, Sie werden sich noch dran erinnern, Vers 2, nicht während des Festes. Ja, wir wollen ihn töten, aber bloß nicht während des Festes. Sonst gibt's Chaos, Aufruhr, irgendwo bricht eine Revolte möglicherweise aus. Die Römer hauen dazwischen, die standen sowieso mit ihren Truppen in Jerusalem während dieser Festzeiten. Und dann sind die kleinen Freiheiten, die wir uns erkämpft haben, wieder perdu. Das können wir nicht riskieren. Und obwohl die alles taten, um dieses Timing zu verhindern, hat Gott souverän dieses Timing durchgesetzt. Das ist das Erste, das Timing des Abendmahls. Und aus dem Timing folgt nur ein Zweites. Nämlich, dass Jesus das Mahl im Rahmen einer jüdischen Feier eingesetzt hat. Einer jüdischen Feier, die Gott seinem Volk vor Jahrhunderten verordnet hatte. Wir wissen, in geistlich schlechten Zeiten hatte Israel dieses Passamahl vernachlässigt. Und alle, die am Reformationstag dabei waren, erinnern sich noch, dass es eine der besonders wichtigen Entscheidungen von Josia war, dem frommen König, dass er das Passa wieder eingesetzt hat. Genau dieses Passa. Und da steht in 2. Chronik 35, Vers 17, dank Josias feierten die Kinder Israels, die anwesend waren, zu jener Zeit das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang. Sehen Sie, das ist genau der Bezug. Es war aber kein derartiges Passa in Israel gefeiert worden seit der Zeit des Propheten Samuel. Also die haben es wieder eingeführt. Und das ist das Zweite, was wir brauchen, um das Abendmahl zu verstehen. Erstens das Timing des Abendmahls, zweitens die Tradition. des Abendmahls, die Tradition des Abendmahls. Und Tradition heißt hier, Jesus stellt das Mahl in eine lange Geschichte hinein, die er geplant und die er seinem Volk verordnet hat. Tradition ist ja für sich genommen weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, was man mit ihr jeweils macht. Und dann gibt es natürlich von Gott gewollte und von Gott abgelehnte Traditionen. Die Bibel macht deutlich, dass keine Tradition für sich, nur weil man an ihr teilnimmt, irgendetwas Gutes bewirken kann. Aber sie kann eine Hilfe zum Verstehen sein. Und so ist es hier. Jesus stellt das Mahl in eine lange Geschichte hinein, die Gott seinem Volk verordnet hat. Das ist die Tradition des Abendmahls. Deswegen steht hier in Vers 22, während sie aßen, das war sozusagen der traditionelle Rahmen, in dem sie Passa feierten. Und jetzt müssen wir gut verstehen, wie damals das Passa gefeiert wird. The Lord is in the detail. Und damit Sie das Detail sehen können, haben Sie auch diesen Zettel heute Morgen bekommen. Es ist wichtig, dass wir das genau zuordnen können. Also die Liturgie des Passamahles, sie bestand von der Struktur her aus 4 Bechern der Verheißung. Es wurde also nicht wie bei uns beim Abendmahl einmal aus dem Abendmahlskelch getrunken, sondern die haben aus ihrem Becher gleich 4-mal getrunken. Und das bezog sich auf diese Verheißung, die Gott gegeben hatte in 2. Mose 6, Vers 6 bis 7. Das haben wir deswegen extra nochmal drüber geschrieben, wo Gott seinem Volk 4 Verheißungen gegeben hat. Darum, 2. Mose 6, Vers 6 und 7, sage den Kindern Israels, ich bin der Herr, ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen, A, und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen, B, durch einen ausgereckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen, C, und ich will euer Gott sein, D. 4 große Verheißungen. Und an diese 4 großen Verheißungen sollten die 4 Becher des Passamahls erinnern. Das war gewissermaßen die äußere Struktur. Und dann wurde, so wissen wir das aus den jüdischen Quellen, der erste Becher getrunken. A, dann sprach der Hausvater den Segen. Dann kam B, bittere Kräuter werden verzehrt. Dazu gab es oftmals Lesungen aus dem Alten Testament. Diese bitteren Kräuter erinnerten an das Leid in Ägypten. Und dann gab es einen Dip, in den die quasi eingetaucht wurden mit einem Brot. Und diesen Dip nannte man Karoset. Das war so ein Mix aus Früchten und Nüssen. Es war bitter, aber dann doch gesüßt, weil Gott sie ihrem Leid nicht allein gelassen hatte. Bittere Kräuter werden verzehrt, man taucht in diese Schale. Dann C, der zweite Becher wird gefüllt. An dieser Stelle der Liturgie befragt der Sohn den Vater: Vater, was ist die Bedeutung dieses Mahles? Und der Vater erklärt es. Und dann werden die sogenannten Hallel-Psalmen gesungen, Lobpsalmen. Zunächst Psalm 113 und 114. Das sind die beiden Psalmen, die wir in der Lesung heute gehört haben. Also so müssen Sie sich das vorstellen. Dann wurden diese Psalmen gelesen, die wir heute auch als Lesung hatten. Dann wird der zweite Becher getrunken. Dann kommt die Hauptmahlzeit. Brot und Lamm werden gesegnet und verzehrt. Dann der dritte Becher. Danach und dazu gibt es ein Dankgebet und einen Segensspruch. Und schließlich der vierte Becher. Jetzt werden die Psalmen 115 bis 118 noch gelesen. Das ist die Fortsetzung der Hallel-Psalmen. Und dann kommt der abschließende Lobgesang, auch schon gebunden an diese Psalmen. Und dann ist die Passafeier beendet. Und jetzt schauen Sie, was Jesus macht. Das wird beschrieben ab Vers 22. Sie sind also mittendrin in dieser Feier. Und jetzt können Sie das ganz anders zuordnen. Also, Markus 14, Vers 22. Und während sie aßen. Vorher ist schon davon geredet worden, dass das Brot in die Schüssel getaucht wurde. Da ging es also um diesen Dip. Und jetzt Vers 22, während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Wir befinden uns also hier an Punkt D. Das ist die Hauptmahlzeit. Brot und Lamm werden gesegnet. Und Jesus nimmt jetzt an dieser Stelle, wir werden gleich noch sehen, warum das wichtig ist, das Brot, bricht es und sagt, nehmt das jetzt, esst es. Das ist das Symbol gewissermaßen für meinen Leib, den ich in wenigen Tagen für euch opfern werde, den ich zerbrechen lassen werde am Kreuz. Und dann kommt der dritte Becher, der Becher des Segens. Und offensichtlich hat Jesus den dann zum Anlass genommen, also E, um zu tun, was in Vers 23 steht. Und er nahm den Kelch, also den dritten Becher, wissen wir jetzt aus diesem Zusammenhang, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Und dann kommt der vierte Becher und die Psalmen 115 bis 118 werden gesungen. Und dann folgt in Vers 26, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Verstehen Sie, dieser Vers 26, sie singen den Lobgesang, das sind wahrscheinlich die Psalmen 115 bis 118. Also Sie können diese Verse genau einfügen in die Grundstruktur des Passafestes. Das ist die Tradition des Abendmahls. Und aus dieser Tradition des Abendmahls erkennen wir dann drittens das Thema des Abendmahls. Was ist das Thema des Abendmahls? Jesus sagt in Vers 24, es ist das Blut des neuen Bundes. Das steht nicht im Gegensatz zum alten Bund, sondern der neue Bund erfüllt den alten Bund. Der neue Bund bringt den alten Bund erst zum Ziel. Der neue Bund löst ein, was der alte Bund versprochen hatte. Und die Juden, die wussten, was diese Formulierung Blut des Bundes bedeutete, das erinnerte sie natürlich an den Bundesschluss am Sinai. Damals, als sie aus Ägypten rausgeflohen waren und Gott dann durch Mose mit ihnen nochmal diesen Bund bekräftigte. 2. Mose 24, Vers 8. Da kann man das nachlesen. Sie sehen, das ist ganz eng verzahnt mit dem gesamten biblischen Befund. Dort am Sinai, da nahm, 2. Mose 24, 8, da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sagt, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Und Jesus sagt jetzt, seht, das ist das Blut des neuen Bundes. Gott bringt alles zum Ziel. Gott eröffnet ein neues Kapitel. Jetzt wird alles erfüllt, was verheißen ist, weil ich jetzt endgültig für die Schuld sühnen werde und ans Kreuz gehen werde. Und wir bekommen aus Matthäus 26, 28 noch eine ganz wichtige Vervollständigung dieses Verses 24 hier. Jesus hat vollständig gesagt, das Blut des Bundes, das vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das ist die Zusatzinformation, die wir von Matthäus noch bekommen. Das ist Matthäus 26, Vers 28 am Ende. Also Jesus hat insgesamt gesagt, und hier kommt es wirklich auf jedes Wort an, Gott is in the detail. Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist das Thema des Abendmahls. Gott schließt einen Bund. Gott legt sich einseitig fest. Gott verwirklicht das, wovon Paulus dann später sagen wird in Römer 5, Vers 8. Römer 5, Vers 8. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott macht einseitig diesen Bund. Gott legt sich fest. Gott schafft klare Verhältnisse. Und Gott sagt dann, weil mein Sohn sein Blut vergießt, darum kann ich euch Vergebung garantieren. Dafür steht das Mahl. Das ist das Thema des Abendmahls. Und wenn Jesus sagt, ich vergieße mein Blut, dann beinhaltet das nicht ein magisches Verständnis von Blut. So als ob das Blut irgendwie eine Zauberkraft hätte. Sondern das Blut Jesu steht als zusammenfassender Begriff, als Metapher, wenn Sie so wollen, für den Sühnetod Jesu. Und deswegen schreibt Paulus in Römer 3, wo er den Sühnetod ja dann weiter erklärt, auch im Blut Jesu haben wir die Vergebung der Sünden. Im Vertrauen darauf heißt das, dass er sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat. Das heißt, dass er sein Leben für uns hat töten lassen, als das vollkommene, sündlose Opferlamm damit bezahlt ist und damit Gott jetzt uns vergeben, uns aus der Falle der Höllenverhaftung rausholen kann und trotzdem gerecht und heilig bleibt, weil Jesus sein Leben für uns gab. Das ist das Thema des Abendmahls. Das wird im Abendmahl verkündigt. Das wird im Abendmahl uns zugesprochen. Das wird im Abendmahl uns sinnenfällig in die Hand gedrückt mit dem Brot und wir dürfen es auf der Zunge schmecken mit dem Wein. Und damit gibt Gott die endgültige Deutung des Passafestes. Er sagt damit, das Geschehen in Ägypten damals, vor weit mehr als 1000 Jahren, so lange liegt das ja damals auch schon zurück, dass da das Blut an die Pfosten Ägyptens gestrichen wurde, das war eine ständige Erinnerung, das war eine ständige Ankündigung, das war eine ständige Verheißung dieses neuen Bundes, der jetzt erfüllt wird, in dieser Woche, durch die Kreuzigung und durch die Auferstehung. Und wer sein Blut, das Blut Jesu, wer das, was Jesus dort tut, auf die Pfosten seines Herzens schreibt, wer das für sich persönlich ergreift, wer sagt, ich will, dass das für mich gilt. Ich danke dir, dass du es für mich getan hast. Der wird errettet vor der ewigen Verlorenheit. Der kommt auf ewig in den Himmel. Der wird Gottes Kind. Und an dem wird Passa vorübergehen, das Gericht Gottes. Weil er gerettet ist im Gericht, das Gott an seinem Sohn vollzogen hat. Den wird Gott verschonen. An dem wird das Gericht vorübergehen. Weil Gott die beschmierten, blutbeschmierten Pfosten deines Herzens sieht. Das ist die Bedeutung des Mahls. Das Lamm ist Christus. Und wissen Sie, darum ist es eine wichtige Bezeichnung für Jesus, dass er das Lamm genannt wird. Das ist nicht einfach eine Lyrik, weil man fand, das war so ein schönes Bild, sondern er ist das Opferlamm. Schon Jesaja hat gesagt, er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Jesaja 53, 7. Das ist die mächtige Predigt des Passafestes. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wenn die Lämmer geschlachtet wurden in Jerusalem, dann waren die Straßen voll von Blut. Das Blut nahm sich dann so bestimmte Wege, mit denen es herunterrann. Und stellen Sie sich vor, 250.000 Pilger, wie viele Tiere da geschlachtet werden mussten. Und das war eine einzige große Predigt, als um Passa das Blut durch die Straßen Jerusalems floss. Das tut das Opferlamm für euch. Das alles wird durch Christus erfüllt. Und wir wissen aus Offenbarung 5, dass noch im Himmel Jesus angebetet werden wird als das Lamm. Offenbarung 5, Vers 9, und sie sang ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, Offenbarung 5, Vers 9, das Blut zu nehmen, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Und dann in Vers 12, die ihn da loben, die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Verstehen Sie, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft des Abendmahls. Das ist das große Thema des Abendmahls. Und darum der Eifer von John Knox aus Liebe zu Jesus. Denn nach römisch-katholischem Verständnis wird Jesus im Abendmahl immer wieder neu geopfert, wenn auch unblutig. Aber das ist das römisch-katholische Verständnis. Das sagen ihre Katechismustexte ganz eindeutig. Und es geht nicht um das Ritual, sondern es geht um den Inhalt, der dahinter steckt. Das heißt nämlich, Jesus genügt nicht. Jesus ist eine notwendige Voraussetzung, aber keine hinreichende. Es bedarf der Kirche, die immer wieder dieses damalige Opfergeschehen aktualisiert, die Jesus immer wieder neu unblutig opfert und ihren Gläubigen präsentiert. Das heißt, Jesus reicht nicht, sondern die Kirche muss das gewissermaßen immer am Laufen halten, dieses Opfer Jesu, muss es immer wieder frisch machen. Sonst wirkt es nicht. Jesus genügt nicht. Und deshalb hat Knox so messerscharf die Gotteslästerung erkannt, die darin steckt, wenn man diese Eucharistie vertritt und fordert. Und er hatte das bereits in der Confessio Scoticana, die publiziert wurde ein Jahr bevor Bloody Mary zurückkam, in Kapitel 23 so gesagt. Da heißt es, diese Lehre, also vom Messopfer, ist eine Verlästerung Christi. Warum? Sie ist eine Leugnung der Genügsamkeit seines einmaligen Opfers. Darum geht's. Verstehen Sie, es geht nicht um ein Ritual. Es geht darum, dass hiermit geleugnet wird, dass es genügt, dass Jesus ein für alle Mal für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dass dieses Opfer alle Kraft hat, die wir brauchen, um gerettet zu werden können. Und er sagte, genau das wird geleugnet und deshalb verabscheuen und hassen wir es aufs Äußerste und weisen es von uns aus Liebe zu Jesus. Und der Historiker Joseph Chambon, der ein großes Buch über die Reformation geschrieben hat, hat das Urteil von Knox folgendermaßen kommentiert. Er hat es erklärt. Er sagt, Zitat, der Gedanke, dass ein Mensch sich unterfangen dürfe, durch eigenes Handeln den heiligen Gott in Christus zu konkretisieren und zur Anbetung dieser Substanz durch die Gemeinde, um dann durch diese Materie, also durch diese Hostie, den Sühnetod Christi am Kreuz jederzeit wirkungskräftig zu wiederholen, dieser Anspruch bringt das Blut von Knox ohne Unterlass ins Kochen. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, könnte man unter das Leben von John Knox schreiben. Und Chambon fügt hinzu, dass der Protestantismus unserer Tage, das schreibt er schon im 19. Jahrhundert, dass der Protestantismus unserer Tage dieses sein Grausen vor der Messe kaum noch versteht, spricht entweder für die Messe, also nach dem Motto, dass sie sich geändert hat, die sich aber nicht verändert hat, oder gegen den Protestantismus, der sich verändert hat. Zitat Ende. Also Chambon sagt, wenn uns, sobald wir die römische Messe verstehen, davor nicht graust, Wenn wir nicht erkennen, was für eine Beleidigung des einmaligen und ausreichenden Opfers unseres Herrn Jesus Christus das bedeutet, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Die Messe aber hat sich nicht verändert. Sie können das in den katholischen Katechismen nachlesen. Und so wird es ja auch sehr offensiv etwa von Johannes Hartel verbreitet und vertreten. Johannes Hartel vertritt bezüglich der Messe die gleiche Position wie Mary Stuart. Er schreibt in seinem Buch Katholisch als Fremdsprache, und das ist die klassische katholische Position, Zitat, dieses Opfer seines Sohnes bringen wir in jeder Eucharistiefeier dem Vater mit Dank dar. Verstehen Sie? Wir bringen das Opfer des Sohnes dem Vater dar. Wir empfangen es nicht, wenn wir Abendmahl feiern, sondern wir als Gemeinde opfern Christus unblutig und bringen dieses Opfer dem Vater dar. Das ist genau die gleiche Gotteslästerung, die Johannes Hartel hier formuliert, wie sie die Bloody Mary formuliert hat, wie sie alle katholischen Bekenntnisse formulieren. Und wir sind nicht so aufgeregt in unserer Auseinandersetzung damit, weil das irgendwie eine konfessionelle Engstirnigkeit wäre, sondern es geht hier um die Ehre von Jesus und es geht darum, reicht es aus, was er getan hat, um auf ewig gerettet zu werden oder nicht. Und das spiegelt sich wieder in dem Verständnis, das wir vom Abendmahl haben. Wir sind nicht am Opfer beteiligt. Wir sind die Nutznießer dieses Opfers, die Beschenkten dieses Opfers. Und Jesus sagt das hier sehr deutlich in Vers 24. Er sagt, das ist mein Bund. Das ist mein Bund. Das steht fest, ein für alle Mal. Das ist mein Bund und das genügt. Und wer meint, dass ihm das nicht genügt, der wird feststellen, dass ihm der Himmel auf immer verschlossen bleibt. Am Bamberger Dom gibt es eine Darstellung des jüngsten Gerichts in Stein gehauen. Da sehen Sie einen Gerichtsengel, der in der Hand die Waage hält. Auf der einen Waagschale liegen dicke Bücher, die sich da stapeln, offensichtlich Sündenregister. Und dann sieht man dargestellt, wie noch kleine Teufelchen an dieser Waagschale dranhängen und alles versuchen, um sie runterzuziehen, als ob die Bücher, die dicken Sündenregister noch nicht reichten. Aber sie schaffen es nicht, obwohl die andere Schale fast leer ist. Wissen Sie, was in der anderen Schale steht? Ein kleiner Abendmahlskelch. Und das ist die Botschaft. Christi Blut wiegt schwerer als alle unsere Sünden und alles, was der Teufel tun kann, um uns ins Gericht Gottes hineinzuziehen. Das wird alles aufgefangen und ausgeglichen durch einen kleinen Abendmahlskelch. Und damit sagt der Künstler nicht, dass wir durch das Abendmahl gerettet werden können, sondern er sagt, das, wofür das Abendmahl steht, das, was das Abendmahl verkündigt, nämlich den neuen Bund, dass Christus für uns starb, das wiegt alles auf. Wenn Sie jemandem die Bedeutung des Abendmahls erklären wollen, dann können Sie ihm diese Geschichte vom Bamberger Dom erzählen. Das ist die Message. Und wie gesagt, das ist nicht eine Wirkung des Mahles als Mahl, sondern es ist die Kraft der Wahrheit. Es ist die Kraft der Wahrheit, die im Abendmahl verkündigt wird. Jesus genügt. Es ist letztlich Jesus selbst. Und so erwächst schließlich aus dem Thema des Abendmahls viertens der Trost des Abendmahls. Also Sie können das gut notieren, das Timing des Abendmahls, die Tradition des Abendmahls, das Thema des Abendmahls und viertens, was daraus erwächst, der Trost des Abendmahls. Es ist ein Mahl für Sünder. Jesus sagt, das Blut wird vergossen für viele, zur Vergebung der Sünden. Und für viele meint, diejenigen, die in den Genuss dieses Blutes kommen. Und das sind alle, die ihm glauben. Und Matthäus 26, Vers 28 charakterisiert ja diese vielen noch weiter. Es sind Sünder, zur Vergebung der Sünden. Und denen eröffnet Jesus, und das gehört auch zu diesem Trost, dann diese herrliche Zukunftsperspektive in Vers 25. Ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tage, da ich es neu trinken werde mit euch im Reich Gottes. Jesus sagt, es gibt eine große Zukunft. Und wir werden auf ewig im Vaterhaus sein. Tja, und dann werden wir auch Wein trinken. Und dann werde ich es wieder mit euch gemeinsam trinken. Wir werden feiern. Wir werden dankbar sein. Wir werden uns freuen. Das ist der Trost. Das ist die Zukunft. Für Sünder, die gerettet werden, weil Jesus starb, wovon das Abendmahl zeugt. Verstehen Sie, das ist das Ziel. Das ist das große Ziel, Vers 25. Und Jesus sagt, für diesen Weg bis dahin gehe ich jetzt ans Kreuz und dann gebe ich euch das Mahl, das euch die Wirkung dieses Kreuzes immer wieder in Erinnerung bringt und zuspricht. Und deswegen müssen wir ganz klar festhalten, das Abendmahl ist nicht ein Belohnungsmahl für die Guten. dass ihnen ihre Frömmigkeit nochmal in einer heimeligen Zeremonie gewissermaßen ins Gefühl transportiert. Das ist nicht das Abendmahl. Das Abendmahl ist nicht ein Belohnungsmahl für die Guten, um ihre Frömmigkeit zu feiern und sie in eine erhobene spirituelle Stimmung zu versetzen. Das Abendmahl ist auch nicht in erster Linie ein Mahl, um das Gemeinschaftsgefühl unter denen, die zusammengehören, zu verstärken, obwohl das sicherlich eine Nebenwirkung ist, sondern das Abendmahl ist ein Trostmahl. Es ist ein Trostmahl für Sünder, die wissen, wie sehr sie Jesus und seine Vergebung brauchen. William Wilberforce, Sie wissen, wie dieser hochbegabte Politiker hauptverantwortlich für die Beseitigung der Sklaverei in England und darüber hinaus. Ich habe das neulich erzählt, wie er zum lebendigen Glauben kam, als er schon sehr, sehr weit in seiner Karriere war, mit 24. Und die Kinder von Wilberforce haben später dann in einem Buch nochmal viele seiner Lebenszeugnisse zusammengefasst. Und Wilberforce hat gesagt, als Gott das Gewissen dieses Senkrechtstarters und Erfolgsgaranten in der Politik, als Gott sein Gewissen in Bewegung brachte und William Wilberforce begriff, dass er bis hier 24 Jahre ein Leben des Unglaubens gelebt hatte, da war er tief betrübt. Er sagte, es war nicht so sehr die Furcht vor Strafe, die mir zu schaffen machte, als vielmehr ein Bewusstsein meiner großen Sündhaftigkeit, dass ich so lange die unaussprechliche Barmherzigkeit meines Gottes und Retters vernachlässigt hatte. Und die Wirkung, die dieser Gedanke in mir hervorrief, war dergestalt, dass ich mich durch das starke Bewusstsein meiner Schuld monatelang im Zustand tiefster Niedergeschlagenheit befand. Zitat Ende. Also Wilberforce hat nicht gesagt, okay, probieren wir es eben mal mit Jesus, bisher war ohne ihn, ist auch ganz gut gelaufen, jetzt kommt gewissermaßen die nächste Stufe. Sondern Wilberforce hat begriffen, was heißt das. Ich habe wertvollste Jahre meines Lebens Gott gestohlen, im Grunde genommen. Und das hat ihn sehr betrübt gemacht. Und jetzt bedeuten Sie, was vor diesem Hintergrund bedeutet, der Trost des Abendmahls. Dass Gott einem Sünder sagt, du hast ein aufgewühltes Gewissen, aber ich vergebe dir alles. Ich habe mein Leben für dich gegeben und ich habe dich lieb. Und es gilt und es kann niemand mehr kaputt machen, was ich damals ein für alle Mal am Kreuz für dich tat. Ja, es ist richtig, dass wir manchmal zu Recht auch eine gewisse Scheu vor dem Mahl empfinden. Und das ist auch gut so. Dass wir uns klar machen, das ist nicht selbstverständlich, dass Gott uns so nahe kommt, dass er das wirklich für uns getan hat. Und das Abendmahl ist ja ein guter Anlass, um Dinge in Ordnung zu bringen, die Gott uns aufs Herz legt. Es ist eine sehr hilfreiche Erinnerung. Aber das nimmt nichts weg von dem Trost, den Gott uns darin schenken will. Und wissen Sie, der Trost des Abendmahls liegt im Zuspruch der Vergebung. Diesen Zuspruch, den Gott uns in seinem Wort gibt und garantiert, und den er uns im Abendmahl nochmal besiegelt gewissermaßen, den er uns quasi in die Hand gibt und in den Mund gibt. Er sagt, so real gilt das für dich. Das ist der Zuspruch. Es gibt einen sehr anrührenden Bericht von einem der Nachfahren von John Knox. Das war 300 Jahre später und John Knox hätte sich sehr gefreut, wenn er davon erfahren hätte. Er wird es im Himmel sicherlich einmal erfahren. Und zwar ein solider schottischer Theologe, heute sind wir mal ganz schottisch, John Duncan. 300 Jahre nach Knox beweist dieser John Duncan, dass er hundertprozentig verstanden hatte, wofür John Knox gekämpft hatte. Von seiner Praxis, aus seiner Gemeindepraxis wird Folgendes berichtet. Sie feierten Abendmahl an einem Sonntag, wie so oft. Und dann stehen die Leute da und die Elemente werden verteilt durch die Gemeindeältesten. Und John Duncan leitet dieses Abendmahls. Und dann sieht er, wie da ein 16-jähriges Mädchen steht, sich mit hinzugestellt hat. Und in dem Moment, wo ihm das Abendmahl gereicht werden soll, dreht sie sich plötzlich weg und sagt, nein, ich kann es nicht nehmen. Es muss irgendetwas ihr eingefallen in dieser Situation. Und ganz scheu lehnt sich ab und sagt, nein, ich kann es nicht nehmen. Und der Älteste weiß nicht, wie er reagieren soll. Und John Duncan, so wird berichtet, tritt hinzu und legt ihr einfach den Arm auf die Schulter und sagt ihr, take it, Lassie, it's for sinners. Also nimm es, Mädchen, es ist für Sünder. Verstehen Sie, das ist der Trost des Abendmahls. Das war gut, dass dieses Mädchen in ihrem Gewissen getroffen wurde und dass sie sagt, ach, ich kann es doch eigentlich nicht nehmen in dieser Situation. Aber John Duncan hat begriffen, was John Knox aus der Bibel gelernt hat. Christus gibt sich uns ganz, er hat alles getan. Und dann tritt er einfach dazu und sagt, take it, Lassie, it's for sinners. Mädchen, es ist für Sünder, du darfst es ganz getrost nehmen, weil du ja darauf vertraust, dass Christus für deine Schuld starb. Und das führt uns zur letzten Beobachtung. Wer soll nun am Abendmahl teilnehmen und wer nicht? Das Timing des Abendmahls, die Tradition des Abendmahls, das Thema des Abendmahls, der Trost des Abendmahls und schließlich zum Schluss die Teilnehmer des Abendmahls. Dazu wollen wir noch einmal fragen, wer war bei diesem ersten Mal dabei? Und das führt uns natürlich zu der Frage, wie war das mit Judas? Vers 20 nochmal. Jesus hat ihr angekündigt, dass einer ihn verraten würde. Und die Jünger fragen sich dann, ich bin's doch nicht, bin ich's? Das heißt, sie rechnen auch selber nicht damit, dass es Judas ist. Sie haben nicht alle gesagt, na klar, Judas wissen wir schon längst. Und dann geht es weiter in Vers 20. Er aber, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, also er wird gekreuzigt, aber wehe jedem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. So, und jetzt kriegen wir eine Zusatzinformation von Johannes 13, der auch diese Szene beschreibt. Was Jesus noch macht in dieser Situation, das wird einfach ergänzt durch zusätzliche Hinweise. Johannes 13, ab Vers 26. Jesus antwortet, der ist, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Also wir befinden uns bei Punkt B. Bittere Kräuter werden verzehrt. Das ist die Sache mit den Dips. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihm den Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Also da nahm der Teufel noch einmal in ganz besonderer Weise Besitz. Der hatte ihn ja schon bislang letztlich geführt und angetrieben. Und Jesus spricht zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Und dann heißt es in Vers 30, als nun jener, nämlich Judas, den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Wann war das? Wenn Sie nochmal auf Ihre Skizze schauen, wann geschah die Sache mit dem Dip und den bitteren Kräutern? Das war Teil B der Passafeier. Als die bitteren Kräuter verzehrt werden. Und man hat den Eindruck, Jesus drängt den Judas richtig, jetzt geh. Was du tun willst, das tue bald. Und Judas versteht das und verlässt den Raum. Und erst dann wird der zweite Becher gefüllt. Und erst danach, bei der Hauptmahlzeit, beginnt Jesus das Abendmahl einzusetzen. Mein Leib. Und beim dritten Becher sagt er mein Blut. Und dann kommt der vierte Becher. Und dann gehen sie hinaus, nachdem sie den Lobgesang gesprochen haben. Das heißt, als Jesus das Mahl einsetzt, ist Judas offenkundig nicht mehr dabei. Und das ist ein wichtiger Hinweis auf die Teilnehmer des Abendmahls. Die anderen Jünger waren auch Sünder. Das war nicht der entscheidende Differenzpunkt. Aber es waren Sünder, die auf Jesus vertraut haben. Es waren Sünder, die Jesus anerkannt und angebetet haben als ihren Herrn und Gott. Es waren Sünder, die noch nicht bis ins Letzte, das geschah dann erst nach Kreuzigung und Auferstehung, aber die im Grundsatz begriffen haben, wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Vergebung. Wahrlich, du bist Gottes Sohn. Und wissen Sie, deshalb ist es eine so grobe Verdrehung und Verfälschung des Abendmahls, und das ist leider in der Geschichte immer wieder geschehen, auch in evangelischen Denominationen, wenn man daraus ein Ritual macht, das automatisch rettet. Deshalb gibt es ja diesen Volksglauben, kurz vor dem Sterben noch ein Abendmahl nehmen, um Sünden zu tilgen. Und ich habe immer versucht, auch wenn ich als Pastor in Krankenhäuser gerufen werde und jemand das Abendmahl haben möchte, deutlich zu machen, dieses Abendmahl rettet nicht, Christus rettet. Glaube an Christus, aber dieses Mahl verkündigt, dass Christus für Sünder gestorben ist. Sie sehen, was hier auf dem Spiel steht. Und die Reformatoren haben gekämpft, Luther genauso wie John Knox oder Calvin oder Zwingli. Und die Reformatoren haben es immer wieder deutlich gesagt, das Abendmahl ist kein Ding, das ex opere operato wirkt. Das war die Formel. Ex opere operato, das heißt allein aus dem Vollzug, allein aus dem äußeren Vollzug heraus Es wirkt automatisch für sich, egal wie es in deinem Herzen aussieht, ex opere operato. Und die Reformatoren haben mal gesagt, das ist eine schlimme Täuschung. Weil Leute in die Hölle gehen, da sie sich auf das Abendmahl verlassen, das sie nicht retten kann. Wer das Wort nicht ergreift, den rettet es nicht. Und darum, das will ich zum Schluss nochmal sagen, ist der Bezug zum ersten Passa so wichtig. Gott hat seine Leute auch damals schon einbezogen. Gott hat gesagt, ja, feiert dieses Mahl. Schlachtet dieses Lamm. Aber was sollt ihr dann machen? Nehmt von dem Blut dieses Lammes und streicht es an die Pfosten eurer Tore. Und wenn jemand gesagt hätte, was soll dieser Aufwand? Das brauchen wir nicht unbedingt. Der Gerichtsbote wird schon an uns vorbeigehen. Es wird schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Der wäre verloren gegangen. Und deshalb mahnt der Herr uns, lass das nicht ungenutzt, was ich für dich getan habe. Das Bestreichen der Pfosten mit dem Blut des Lammes ist ein plastisches Bild für den rettenden Glauben. Und deshalb ist der ein Christ, der das zugibt und sagt, ich brauche es, ich bin auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass Jesus am Kreuz für mich starb, dass er sein Blut für mich vergaß. Und Jesus Christus, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung. Und ich möchte, so dick es geht, das Blut deines Opfertodes an die Türpfosten meines Lebenshauses streichen. Ich will mich allein darauf verlassen und auf nichts sonst. Das ist rettender Glaube. Und damit sind die Teilnehmer benannt, die am Mahl teilnehmen sollen, nämlich diejenigen, die das glauben, die das tun. Und deswegen sagen wir das hier häufig auch bei unseren Mahlfeiern, ob sie daran teilnehmen dürfen oder nicht, das entscheiden nicht wir, sondern das entscheidet Jesus. Und es hängt nicht an ihrer formalen Mitgliedschaft in einer bestimmten Ortsgemeinde. Aber Jesus ruft die, die ihm glauben und die zugeben, wie sehr sie seinen Opfertod am Kreuz brauchen und dass sie ihn wirklich ehren und anbeten als den wahren Gott, der am Kreuz starb und den Tod besiegt hat in seiner Auferstehung. Und wenn das für sie noch nicht ihr persönliches Bekenntnis ist, dann bleiben Sie dem Mahl noch fern. Dann gehören Sie noch nicht zu den Teilnehmern. Aber bitte prüfen Sie es und bleiben Sie dran. Und geben Sie nicht eher Ruhe, bis Sie den Herrn gefunden haben, der das für uns getan hat. Und dann kommen Sie umso dankbarer zu diesem Mahl, das er uns schenkt. Was für eine deutliche Predigt hat Jesus den Jüngern und uns mit diesem Mahl gegeben. Und umso besser verstehen wir, und damit schließe ich, warum John Knox so dafür gekämpft hat. Und warum er um dieser Wahrheit willen, letztlich um Christi willen, und das ist ein großes Vorbild für uns, nicht einmal den Kampf mit der Königin scheute. Natürlich hat sie sehr schnell erfahren, was John Knox gepredigt hatte. Schlimmer, diese Eucharistie zu feiern, als dass 10.000 Feinde in unser Land kommen. Und er wurde natürlich sofort zitiert. Sie hat ihn eingeschüchtert, zumindest versucht. Und sie hat gemerkt, dass das nicht funktionierte. Und da zückte die Königin die nächste Karte, so wird berichtet, und sagte, ich verstehe, Knox, meine Untertanen sollen also euch gehorchen und nicht mir. Das heißt Revolte. Und Knox antwortete, nein, Majestät, ich schaffe daran, dass Fürsten und Untertanen Gott gehorchen. Die Königin reagiert und sagt, ich. Und Knox erwidert, Gottes Werk. Da zückte die, wie es heißt, bezaubernd schöne Königin ihren letzten Trumpf und versuchte dem Prediger des Evangeliums mit Tränen zu erweichen. Und auch das half nichts. John Knox sagte, ich muss, wenn auch ungern, eher die Tränen ihrer Majestät ertragen, als dass ich es wagen würde, mein Gewissen zu verletzen. Und die Historiker sagen, das Ergebnis war ein nie ruhender, mörderischer Hass dieser Dame auf den Prediger des Evangeliums. Sie hat mit allen Mitteln versucht, ihn zum Schweigen zu bringen, ihn aus der Welt zu schaffen. Aber nichts konnte John Knox aufhalten, für die Wahrheit Jesu Christi einzutreten, weil es hier um alles oder nichts geht. Er starb am Kreuz für uns und er überwand den Tod. Ein für alle Mal. Und das genügt. Herr Jesus Christus, auch wir beugen uns vor dir. Wir beten dich an. Und Wir können es mit unserem begrenzten Denken nicht fassen, wie und was du da getan hast, Herr, wie du das getan hast, dass du alles gegeben hast und dass dein sündloses, vollkommenes Leben, du als wahrer Gott und wahrer Mensch, dass du dich in diese Qual hineinbegeben hast und dass du diesen Weg wirklich ausgekostet hast bis zum letzten Atemzug. Und du hast es für uns getan und allmächtiger Gott und Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und dass du selbst deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit Genüge getan hast, weil du der Einzige warst, der es tun konnte. Und dass uns jetzt der Weg freisteht, dass die Tür geöffnet ist und dass wir die restlichen Tage unseres Lebens leben dürfen als solche, deren Herzenspfosten bestrichen sind mit dem Blut deines Sohnes. Herr, wir danken dir so sehr dafür. Und wir bitten dich, schenk auch uns ein empfindliches Gewissen für die Wahrheit. Dass wir an dem, was du uns in deinem Wort offenbart hast, an dem, woran unser Leben und unsere Ewigkeit hängt, dass wir an dem auch nicht die geringsten Abstriche hinnehmen, dass wir mutig sind, dass wir treu sind im Bekenntnis zu dir. Herr, und bewahre uns auch ein sensibles Gewissen für die Not und Gefährdung unserer Zeitgenossen, die noch nicht zu dir gehören. Ach Herr, lass es noch vielen deutlich werden. Warum sie dich brauchen, lass noch viele unruhig werden in ihren Gewissen und den einzig wahren Trost finden, den es auf dieser Erde gibt, nämlich dich selbst, Herr. Wir beten dich an und wir bekennen, dass wir unendlich dankbar sind und sehr beschämt, dass du uns so liebst und dass du das für uns getan hast und tust. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.